und ich kam irgendwie gegen meinen Willen zu diesem Job. Ich bin heute sehr dankbar, dass Sie mich doch überzeugt haben, diese Aufgabe anzunehmen.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die SWZ trifft. In dieser Folge zu Gast ist Martin Ausserdorfer. Er ist der Direktor der BBT-Beobachtungsstelle in Franzensfeste, Geschäftsführer der Rail Traction Company und Bürgermeister von St. Lorenzen. Mein Name ist Heinrich Schwarz, ich bin Redakteur bei der Südtiroler Wirtschaftszeitung. Hallo Herr Ausserdorfer, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
Vielen Dank für die Einladung.
Martin Ausserdorfer ist in der Politik und rund um die öffentliche Mobilität ein bekanntes Gesicht. Der studierte Politikwissenschaftler wurde 2007 im noch zu achten Alter von 26 Jahren Direktor der BBT-Beobachtungsstelle in Franzensfeste. Er sitzt seit 2013 im Aussichtsrat der BBT-Gesellschaft. Er war Präsident der Südtiroler Transportstrukturen AG, ist seit 2015 Bürgermeister von St. Lorenzen und seit 2021 Geschäftsführer der Rail Traction Company. Das ist eine Gesellschaft, die der Brenner Autobahn gehört und für den Gütertransport auf der Schiene zuständig ist. Ja, und in dieser Podcast-Folge sprechen wir nun ausführlich über den BBT, aber auch über die vielen Funktionen von Martin Ausserdorfer, die er irgendwo immer scheint unter einen Hut zu bringen. Ja, Herr Ausserdorfer, wir beginnen zuerst bei der BBT-Beobachtungsstelle. Können Sie uns kurz erklären, was die genau macht? Es handelt sich ja nicht um die eigentliche BBT-Gesellschaft, sondern um einen, ja, sagen wir, eine Körperschaft des Landes indirekt, oder?
Es war damals so, dass wir eine sehr negative Stimmung zum Projekt Brenner Basistunnel hatten und ich kam irgendwie gegen meinen Willen zu diesem Job. Ich bin heute Professor Konrad Bergmeister, Walter Huber und Landeshauptmann von damals Louis Thurnwalder sehr dankbar, dass sie mich doch überzeugt haben, diese Aufgabe anzunehmen. Wir waren die Schnittstelle zwischen den lokalen Interessen, den Menschen vor Ort, den Gemeinden, dem Land Südtirol und eben der BBTSE, der Richtergesellschaft. Damals hatte man kulturell das Problem, dass es zum Italienischen wenig Vertrauen gab. Und so haben wir uns halt strukturiert, eingearbeitet, zum Schluss auch stark emanzipiert. Und wir koordinieren heute alles rund um das Thema Bahn in Südtirol und nehmen halt alles so mit, was am Wegrand steht und wo es Probleme zu lösen gibt.
Warum waren Sie nicht gerade überzeugt, diesen Job anzunehmen?
Ich kam damals aus Brüssel, ich durfte ein Praktikum machen und ein Stagiaire abwickeln im Europaparlament, unter anderem mit Sepp Kustacher. Ich war alles andere als vom Brenner Basistunnel überzeugt, doch aufgrund verschiedenster Gespräche habe ich mir dann selbst eine Meinung gebildet und ich wurde dann sozusagen vom Saulus zum Paulus und habe mich bereit erklärt, diese Aufgabe mit viel Freude, mit viel Engagement anzunehmen und sie hat mir auch bis heute sehr viel gegeben, vor allem auch, weil wir von einer anfänglichen passiven Rolle in eine sehr aktive und präsente Rolle wechseln konnten.
Was waren die Gründe, warum Sie skeptisch auf den Brenner Basistunnel geblickt haben?
Weil ich einfach Argumente aufgenommen hatte, die gegen ein Wirtschaftswachstum waren, gegen ein Mobilitätswachstum und die halt dieses Bauprojekt als nicht machbar einstuften. Und ich war zu wenig kritisch, würde ich heute sagen, habe diese populistischen Argumente übernommen und mir dann wirklich selbst eine Meinung gebildet und bin froh, dass ich das gemacht habe. Und ich habe damals in jungen Jahren gelernt, dass man sich immer selbst eine Meinung bilden muss und dass man einfach den Menschen nicht nachplappern sollte.
Mhm. Hatten Sie immer schon die Ambition, Führungspositionen einzunehmen? Sie waren ja auch erst 34 Jahre, als Sie dann Bürgermeister in St. Lorenzen wurden.
Eigentlich nicht. Ich muss sagen, ich habe mich ja nie wirklich für einen Job beworben. Es ist immer jemand auf mich zugekommen und das ist so weitergegangen. Ich glaube schon, dass ich mich in der Zwischenzeit zu einer Führungspersönlichkeit entwickelt habe. Das eignet man sich einfach an. Ich habe keine Angst, Entscheidungen zu treffen und auch nicht Verantwortung zu übernehmen. Im Gegenteil, ich mag das sogar sehr, wobei ich mich vorher immer mit meinem Vertrauten in den jeweiligen Bereichen abstimme. Mhm. Und so ist das ganz einfach gekommen. In meiner Kindheit und in meiner Jugend war ich sicherlich alles andere als eine Mittelpunktsperson oder eine Person, die den Freunden sagte, wie es lang ging.
Mhm. Sie sind in Südtirol jetzt die erste Ansprechperson, muss man sagen, wenn es um den Brenner Basistunnel geht. Sie haben die besten Einblicke. Laut jetzigem Stand soll er 2032 fertiggestellt werden. Ist das wirklich realistisch, auch vor dem Hintergrund, dass der Fertigstellungstermin immer wieder nach hinten verschoben werden musste und jetzt doch noch 8 Jahre vergehen bis 2032?
Wir haben heute alle zusammen ein anderes Fachwissen als damals. Und ich traue mich heute zu sagen, bautechnisch ist der Brenner Basistunnel kein Problem und eigentlich auch keine Herausforderung mehr. Es geht darum, ob man rechtlich normative Aspekte einhält. Und hier muss man einfach sagen, dass sich im Laufe der Zeit herausgestellt hat, dass diese Wunschidee der Europäischen Gesellschaft, der BBT SE, wirklich uns auch viele Probleme gebracht hat, wenn wir Ausschreibungen in Italien gemacht haben, Bauverträge in Österreich und so weiter und so fort. Und wir gehen unter diesem Gesichtspunkt, nachdem alle Bauverträge zugeteilt sind, nachdem die Ausschreibungsplanung für die Tunnelausrüstung gemacht ist und nachdem wir daran feilschen, die letzten großen Bauverträge abzurechnen, gehe ich davon aus, dass wir das Datum halten können.
War man dann immer irgendwo zu optimistisch in der Vergangenheit?
Überhaupt nicht. Es ist einfach so gekommen und ich habe das auch in Gespräche mit den Gründungsvätern vertieft, weil ich es verstehen wollte, dass man einfach auf Probleme gestoßen ist, die kein Mensch voraussehen konnte. Wir hatten zum Beispiel in einer Bietergemeinschaft das Unternehmen Condotte, das ja in Südtirol bekannt ist, was dann in Italien in einem Ausgleichsverfahren war. Wir mussten in derselben Zeit in Tirol, Österreich einen Vertrag zuteilen, aber im österreichischen Rechtssystem gibt es keinen Concordato Preventivo oder ein Ausgleichsverfahren. Und das hat uns dann schon mal 1,5 Jahre an Zeit gekostet. Umgekehrt hatten wir die Situation, dass die Firma Bohr AG, als sie verstanden hatte, dass man den Preis nicht mehr auf der Baustelle nach oben korrigieren kann, ein Bauwerk im Wert von über 1 Milliarde zurückgegeben, beziehungsweise wir mussten den Vertrag auflösen, das neu ausschreiben und so weiter, und damit ist halt auch die Bauzeit nach hinten gerutscht. Das heißt, die Komplexität verwaltungstechnisch, man geht mit öffentlichem Geld um, eines solchen Bauwerkes hat uns vor Herausforderungen gestellt, die sich niemand vorstellen konnte.
Könnte es jetzt noch böse Überraschungen geben, wie eben diese zwei Beispiele, die Sie genannt haben?
Es ist so, ein Unternehmen könnte immer noch Konkurs gehen. Wir haben gelernt, nicht nur wir beim Projekt BBT SE, aber in den letzten Jahren hat diese Welt gelernt, dass täglich Dinge passieren könnten, auf die am Tag vorher niemand gedacht hat. Das heißt, wir sind mit Demut unterwegs. Wir haben versucht, die Gesellschaft sehr resilient zu machen, die Errichtergesellschaft BBT SE. Und wir sind heute schon davon überzeugt, dass wir das Bauwerk gut weiterbekommen und hoffen, dass wir keine wirklich unvorhergesehenen Überraschungen, und damit meine ich nicht bauliche Aspekte, noch bekommen können.
Welche Auswirkungen wird der BBT auf den Verkehr haben? Wie kann man sich das vorstellen in 10 bis 15 Jahren?
Der BBT allein ist ja ein kleiner Teil vom großen Ganzen. Und ich möchte eine Lanze dafür brechen, was die Politik in Südtirol, allen voran Landeshauptmann Arno Kompatscher, geschaffen hat. Es liegt alles in der Vernetzung. Wir haben heute bei uns angesiedelt die Brenner Korridor Plattform, die länderübergreifend zwischen Österreich, Italien und Deutschland gemeinsam mit den Ministerien und den Eisenbahninfrastrukturbetreibern ein Korridormanagement auf der Bahn auf die Beine stellt, damit morgen nicht nur der BBT, aber auch die Zulaufstrecken funktionieren. Ich habe mal gesagt, wenn man machtpolitisch alles so entscheiden könnte von heute auf morgen, dann hätten wir überhaupt kein Verkehrsproblem mehr am Brenner, weil die Infrastruktur Brenner Basistunnel dies ermöglichen wird. Es braucht aber viele Rahmenbedingungen, vor allem auch die Zulaufstrecken im Süden und im Norden und ganz wichtig Terminals in Verona und in München, dass man diese Dinge gut umsetzen kann. Und dann kann man aus meiner Sicht problemlos 1 Million LKWs auf die Schiene verlagern, sodass wir weit weniger Verkehr auf der Brennerautobahn haben, als man entschieden hatte, den Brenner Basistunnel zu bauen.
Ja, Sie haben es jetzt schon angesprochen, die Zulaufstrecken, da hapert es noch in Bayern, Deutschland vor allem, aber auch in Südtirol, im Unterland. Woran hakt es und welche Folgen wird es haben, wenn diese nicht fertiggestellt werden können, wenn der BBT da ist? Was eigentlich jetzt schon klar ist, dass sich das zeitlich nicht mehr ausgeht.
Also Verkehrsverlagerung ist ja nicht so wie ein Lichtschalter, Licht ein, Licht aus, dass ich das mit einer Entscheidung regeln kann. Das ist ein Prozess. Es geht in der gesamten Wirtschaft immer darum, was kostet der Transport und wie schnell geht er. Und wir müssen es schaffen, eine leistungsfähige Schiene auf die Beine zu stellen. Und das geht nicht nur darum, Infrastruktur zu bauen, sondern eben auch darum, Eisenbahnverkehrsunternehmen zu haben, die wirtschaftlich erfolgreich Schienengüterverkehr abwickeln können. In Südtirol ist es unerlässlich wichtig, dass die Zulaufstrecke Franzensfeste-Weidbruck, welche ja schon im Bau ist, zeitgleich, wenn nicht schon vor dem BBT in Betrieb geht, damit wir auf der ganzen Strecke zwischen München und Verona keine Steigungen und keine engen Kurvenradien haben. Das ist für mich der größte und wichtigste Punkt. Wir fahren heute auf der Brenner Nordrampe mit zwei Lokomotiven, die ziehen, und einer dritten Lokomotive, die schiebt, nicht mal 2000 Tonnen auf dem Brenner. Und die Fahrzeit wegen der mangelnden Interoperabilität liegt zwischen Innsbruck und Bozen weit über 3 Stunden heute. Morgen kann ich mit einer Lokomotive, einem Lokführer, in Italien brauchen wir heute noch zwei, 2400 Tonnen in unter einer Stunde transportieren. Das hat einen großen Impact auf jeglichen Businessplan. Man muss denken, eine Lokomotive kostet 5 Millionen Euro. Wenn ich eine abschreibe in 25 Jahren oder drei, macht das einen Unterschied. Mhm. Dasselbe, ob ich einen Lokführer benötige oder zwei. Dasselbe auch natürlich auf die Zeit. Das heißt, ein gutes Angebot auf der Schiene kann eine wahnsinnige Nachfrage generieren. Sowohl im Güterverkehr als eben auch dann im Personenverkehr. Mhm.
Wird das Angebot aber angenommen, wenn die Zulaufstrecken noch fehlen?
Das Wichtigste ist ja die Kapazität, und die Steigungen und Kurvenradien bekomme ich mit den Projekten Brenner Basistunnel und Zulaufstrecke Franzensfeste-Weidbruck weg. Ob ich jetzt auf der Strecke München-Verona mit dem Güterzug 2 Stunden länger unterwegs bin oder nicht, hat wirtschaftlich nicht den größten Impact. Mhm. Es geht um die Kapazität und um die transportierte Menge. Deswegen glaube ich, werden wir schon mit 2032 mit der Inbetriebnahme des Brenner Basistunnels eine signifikante höhere Menge an Gütern auf der Schiene haben, als das heute ist. Mhm. Die heutige Brennerstrecke wurde ja 1860 bis 1867 im damaligen Kaiserreich Österreich-Ungarn errichtet. Zehntausende Kriegsgefangene haben diese errichtet. Und die Strecke entspricht einfach nicht mehr den Anforderungen für einen modernen Personen- und Güterverkehr. Ich mache ein Beispiel. Heute sprechen alle von der Luegbrücke und es gibt einen großen Aufstand, berechtigterweise. Mhm. Ab Dezember wird die Dauerlinie für 8 Monate gesperrt. Kaum jemand sagt etwas, weil die Eisenbahn heute noch nicht diesen Stellenwert hat, den sie sich verdient und den sie dringend braucht.
Mhm. Stichwort an Unterland, die Zulaufstrecke. Woran hakt es da genau? Was kann man sich da erwarten jetzt auch in den nächsten Jahren? Geht etwas voran?
Südtirol hat ja in der Zusammenarbeit mit der italienischen Eisenbahn vor allem dadurch geglänzt, dass man Entscheidungen getroffen hat. Eine klare, stabile politische Mehrheit, wie sie in Südtirol ist, kannte man in Italien nirgends. Und wenn von uns Vertreter wie Daniel Alfreider, der Landeshauptmann, oder meine Wenigkeit zu RFI oder zu Ferrovia dello Stato gegangen sind, haben wir etwas sagen können und das hat nachher gepasst. Wenn ich mir andere Regionen anschaue, da haben wir heute diese Politiker, morgen die anderen, und es hat nie Kontinuität gegeben in der Entwicklung von Infrastrukturprojekten. Mhm. Das, was bei uns schiefgegangen ist, war wirklich das Südtiroler Unterland, weil ich erinnere mich genau, wie wir am 4. Juni 2009 damals mit Oswald Schiefer und Oskar Petalini das Projekt vorgestellt haben mit Landesrat Michael Leimer. Und alle waren sich einig, dass man dieses Projekt jetzt in die Bauleitpläne einträgt, um dann eine klare Botschaft nach Rom zu geben. Mhm. Und die ganzen Wechsel dann in der Raumordnung bis heute haben das Thema niemals auf den Punkt gebracht. In der letzten Periode war es das Problem, dass Raumordnung und Umwelt nicht im selben Ressort waren. Und ich kann Ihnen sagen, Peter Brunner hat dieses Thema so gut in die Hand genommen, dass wir innerhalb dieses Jahres das aufholen werden, was man in den letzten Jahren verabsäumt hat. Und dann bedarf es natürlich einer geschickten politischen Verhandlung mit Rom, dass wir auch die Finanzierungen für dieses Bauprojekt bekommen.
Für wann ist dann die Realisierung realistisch?
Es wäre jetzt nicht professionell, wenn ich jetzt ein Datum nennen möchte. Aha. Wir wissen für Südtirol, dass wir am Brenner Basistunnel alle Finanzierungen haben, ebenso für Franzensfeste-Weidbruck. und wir möchten im heurigen Jahr den sogenannten Dibattito Publico für die Umfahrung Bozen beginnen, von Kardau nach Pranzoll. Und da haben wir mit den Bahnen klare Zeitregelungen und Absprachen. Für das Südtiroler Unterland müssen wir unsere Aufgabe machen, um sie dann mit Rom zu verhandeln.
Sie haben vorhin auch die Terminals angesprochen, die Verladebahnhöfe, die immer noch fehlen und eben wichtig sind auch dann für die Effizienz der ganzen Bahnstrecke. Wo stehen wir da?
Man muss zuerst wissen, wo benötige ich Terminals? Wie kann es funktionieren? Wir haben ja in der Vergangenheit verschiedenste Studien gemacht, ob man ein Terminal benötigt oder nicht. Und ich bin froh, dass sich hier die Handelskammer exponiert hat und gleich mitgeteilt hat, es benötigt kein Terminal. Die Region sollte verstärkt zusammenarbeiten und das Terminal in Trient-Tronkerfort optimieren. Dort ist für die verladene Wirtschaft, die wir in Südtirol aufgrund der wirtschaftlichen Lage haben, sowieso in Raum Bozen, 30 Kilometer weiter südlich, haben wir dieses Terminal. Das ist aber nur alles Kleinarbeit. Die wirklichen Mengen spielen sich in Verona ab, wo wir heute das Terminal Quadrante Europa haben, wo ich davon ausgehe, dass wir mit dem Brenner Basistunnel die Zugzahl verdoppeln werden und dringend ein zweites Terminal realisieren müssen. Die Brenner Autobahn hat dort bereits über 70 Hektar an Grund in ihrem Eigentum. Nur ist es so, dass der politische Diskurs in Verona nicht so einfach ist, zwischen der Stadtverwaltung, der Provinz und der Handelskammer. Und man hat es bis heute nicht geschafft, dass man einen Baubescheid und einen politischen Konsens für dieses Terminal bekommt. Es ist aber unerlässlich wichtig und der Brenner Basistunnel und Zulaufstrecken werden nur funktionieren, wenn wir in Verona zusätzliche Terminalkapazitäten realisieren können.
Frustriert es Sie manchmal, wenn bestimmte Projekte nicht so vorangehen, wie sie vorangehen sollten, um eben ein Gesamtkonzept dann auch auf die Beine zu stellen innerhalb einer gewissen Zeit?
Also Frustration ist nicht meine Stärke. Ich würde mich eher als hoffnungslosen Optimisten bezeichnen. Ich glaube, man darf nie aufgeben und das habe ich bei allen meinen Tätigkeiten gesehen. Man arbeitet schlussendlich Tag und Nacht, um immer einen kleinen Schritt nach vorne zu machen. Es ist utopisch zu denken, jetzt kommt der oder diejenige und die machen dann wirklich eine Revolution. Und man kann das nie alleine machen. Es braucht immer ein Team. Und wenn ich mir anschaue, auch in der Autobahnwelt braucht es viele Menschen, die zusammenarbeiten und sonst funktioniert das nicht. Und genauso bei der Eisenbahn. Ich glaube, eine meiner großen Stärken ist, dass ich ein großes Netzwerk habe, mit vielen Menschen über Jahre gemeinsam an verschiedensten Projekten gearbeitet. Wenn wir zurückblicken, und das möchte ich schon sagen auch, als ich damals in der Star war, hatten wir zwei Rücktritte im Verwaltungsrat und der Landeshauptmann meinte, ernenne doch jemanden oder wer wäre denn geeignet? Und dann haben wir vorgeschlagen, Giampiero Strisciullo zum Verwaltungsrat zu machen, einen Pugliesen, der in Rom für die Eisenbahn, für die Netzplanung zuständig war. Mit ihm haben wir und Daniel Alfred im Parlament die Rickertalschleife, den Virgiltunnel und die Merana-Linie in das Finanzierungspaket des Staates bekommen. Und er war dann Chef der Frecce, dann Chef von Mercitalia und heute Chef von RFI, Rete Ferroviaria Italiana. Und wenn du mit diesen Menschen gemeinsam Prozesse machst, dann werden die halt immer dich begleiten. Und ich kann eines sagen, Südtirol mögen sie in Rom alle.
Ein wesentlicher Faktor sind sicher auch Regierungswechsel auf Provinzebene, auf Regionenebene, auf staatlicher Ebene. Wie schwierig ist es da? Also anders gefragt, muss man sich da immer wieder neu einarbeiten, neue Kontakte aufbauen? Wie zeitverzögernd sind Regierungswechsel, um es auf den Punkt zu bringen?
Ich würde hier beim Positiven beginnen. Also solche Infrastrukturprojekte können nur mit Stabilität entwickelt werden. Und Südtirol hatte das Glück, diese Stabilität zu haben. Und Südtirol, das habe ich auch den Kollegen in Bayern gesagt, in Nordtirol, in Trient und Verona, hat für dieses Projekt gekämpft und sich eingesetzt. Neulich hat in Bayern ein verantwortungsvoller Politiker gesagt, das muss der Bund machen. Dann habe ich zu ihm gesagt, ich würde mich schämen, als bayerischer Vertreter zu sagen, das muss der Bund bei mir zu Hause machen. Weil wir haben in Südtirol mit allen Bürgermeistern und allen gemeinsam gesagt, wir wollen das so. Und es ist halt in der Zwischenzeit auch so, dass nicht nur mal die Politik alles entscheidet, man kann es positiv und negativ sehen, aber in der Eisenbahn sind halt die Mitarbeiter, die Funktionäre und die Beamten, die auch rotieren und wechseln, doch wichtig, dass man mit denen einen engen Austausch hat, weil die Projekte ja dann technisch weiterentwickeln und auch verfolgen. Und somit würde ich hier schon sagen, dass wir nicht ganz abhängig von den Ministern in Rom sind, weil da hätten wir uns dann wesentlich härter getan.
Eine letzte Frage zum BBT. Wie viel wird er am Ende kosten?
Wir gehen heute davon aus, dass der Brenner-Basistunnel vom Franzensfeste bis nach Innsbruck etwas mehr als 10 Milliarden kostet. Ich bin auch überzeugt, dass wir eine vernünftige Kostenentwicklung hatten, dass hier nicht irgendwelche Geldmittel verschwendet wurden oder die Kosten nicht linear sich entwickelt hätten. Wir haben in anderen Bereichen auch Preissteigerungen, Decreto Aiuti, und wir haben diese Valorisierung immer versucht, gemeinsam mit den Risiken transparent mitzukommunizieren und haben das auch jährlich gemacht.
Und eine letzte Frage noch zum Bahnsektor. Als Geschäftsführer der RTC müssen Sie sich mit den vielen Problemen herumschlagen, die momentan eben im Güterverkehr auftreten auf der Schiene. Wie schlimm ist die Situation? Kann man sagen, dass die Schiene schlichtweg nicht wettbewerbsfähig ist gegenüber der Straße?
Das kann man ganz einfach so sagen. Also die ganzen Probleme, die die Schiene heute hat, vor allem aufgrund der Infrastruktur, das ist einfach eine Katastrophe. Die Schiene ist nicht wettbewerbsfähig, und umso mehr, man kann manchmal sagen, der Bock wird zum Gärtner gemacht, aber ich habe mich teilweise geschämt am Anfang über manche Entscheidungen der Infrastruktur, als ich nachher als Vertreter der Rail Traction Company, als EVU, entscheiden musste, wie manche Dinge gehen. Wir haben ja festgestellt auch, welche Situation wir gerade in Deutschland haben. Die Brenner Autobahn ist ja auch an Locomotion beteiligt. Hier ist Astrid Kofler sehr engagiert, diese Brückenfunktion auszuüben, dass wir dann wirklich zwischen München und Verona gemeinschaftlich interoperabel fahren können. Und wenn wir das schaffen, dann bauen wir so viele Hürden ab, dann haben wir ein nationales System, weil ich sage, das neue europäische System ist eine europäische nationale Eisenbahn, die wir aufgrund der Vergangenheit nicht haben. Und dann können wir wirklich gut in die Zukunft schreiten.
So, wir kommen etwas auf Sie persönlich auch zu sprechen noch. Viele stellen sich die Frage, wie Sie dann all diese Tätigkeiten unter einen Hut bringen. Noch dazu verteilt auf St. Lorenzen, auf Franzensfeste, wo wir gerade sitzen im BBT Infopoint, und auf Bozen. Ja, wie schaffen Sie das?
Also persönlich muss ich sagen, dass ich jeden Tag weit mehr als 8 Stunden arbeite. Ich muss auch dazu sagen, vor allem die Aufgabe mit der RTC hätte ich nicht geschafft, wenn es nicht die Digitalisierung gäbe. Also Teamsitzungen, Zoom-Meetings, die sind heute von überall aus machbar. Ich ertappe mich oft auch, dass ich im Auto mit jemandem mitfahre. Ich habe dann meine Earpads und ich leite das. Ich habe aber auch das Glück, dass es mir überall gelungen ist, mit Menschen zusammenzuarbeiten, denen ich absolut vertraue. Ich habe immer Menschen vertraut und ich wurde bis heute wirklich nie enttäuscht, und man kann da alles nur im Team arbeiten. Ich möchte aber auch dazu sagen, ich habe immer gesagt, wenn ihr glaubt, dass ich die Sache nicht mehr gut mache, schickt es mich zum Teufel. Ich bin nie an irgendetwas geklebt und ich klebe auch an nichts. Im Gegenteil, ich bekomme immer wieder Jobangebote aus der Privatwirtschaft, vor allem auch aus dem Eisenbahnsektor. Und ich sehe das alles ganz locker und sportlich. Und solange es mir Spaß macht, versuche ich immer mein Bestes zu geben.
Es heißt auch, Sie können gut delegieren. Kann man das irgendwo lernen oder ist das einfach ein Grundvertrauen, das Sie in andere Menschen haben in Ihrem Umfeld?
Wie gesagt, ich vertraue den Leuten, die mit mir zusammen sind. Ich vertraue denen wirklich blind, weil ich glaube, wenn einen jemand betrügen will, dann soll der Mensch das so und so machen und das wird dann einmal gelingen, aber kein zweites Mal mehr. Ich habe auch bei der RTC schauen müssen, 2-3 Menschen loszuwerden, sage ich jetzt mal so, weil ich gemerkt habe, dass die für das Betriebsklima nicht gut sind. Ich glaube, dass wir hier im Team in den letzten Jahren einen gewaltigen Sprung nach vorne gemacht haben. Alle Menschen sind total motiviert. Wir haben eine Freude, wir haben Ziele, wir stimmen uns ab. Und ich glaube auch, wir haben überall eine sehr lockere Umgangsform, ohne Berührungsängste. Und jeder kann sagen, was er möchte. Weil ich auch glaube, dass jeder Mensch gute Ideen einbringen kann, und ich höre auch viel auf Menschen, weil das Wichtigste für mich ist nur, die besten Ideen ausfindig zu machen und diese auch umzusetzen, in allem, was ich tue.
Also das heißt dann, Sie haben durchaus auch negative Erfahrungen dann auch gemacht in diesem nicht blinden Vertrauen, aber eben in diesem großen Vertrauensverhältnis zum Umfeld.
Ich glaube, meine Menschenkenntnis ist eine meiner größten Stärken, Und man kann gemeinsam mit Menschen wachsen. Es gibt viele Menschen, von denen ich persönlich viel lernen durfte, die ich total respektiere. Und ich bin diesen Menschen immer noch dankbar. Und umgekehrt versuche ich das auch weiterzugeben. Ich versuche immer junge Menschen zu finden, neue Menschen zu finden. Und ich habe viele Menschen auch schon ins eiskalte Wasser geschmissen und ich habe sie leiden lassen. Und sie sind mir heute alle dankbar, weil sie sagten, ich habe es selbst lernen müssen. Und wenn man sieht, dass jemand das nicht will oder es nicht tut, dann weiß man auch, dass man für diese Menschen andere Aufgaben finden will. Und ich würde ganz einfach sagen, ich habe heute wirklich kein Problem oder irgendwo, wie ich sage, mit dieser Person ist noch was oder nicht. Es ist wirklich alles sehr, sehr harmonisch und das macht es mir auch leicht, meine Aufgaben anzugehen.
Können Sie dann dem Anspruch auch dann immer gerecht werden, jede dieser vielen Aufgaben wirklich dann auch so zu erfüllen, wie sie zu erfüllen sind?
Ich bin da durchaus sehr selbstkritisch. Ich habe auch einen, oder ich sage mal, ich habe mehrere Freundeskreise, wo es die verschiedensten WhatsApp-Gruppen gibt, die jeder dann auch hat. Und diese Menschen sind so ehrlich zu mir, wenn mal was nicht passt, dann bekomme ich auch eine auf die Finger oder auf den Mund. Und für diese Kritik bin ich meinen Freunden von Herzen dankbar, weil das sind alles keine Arschkriecher, sondern die Menschen, die dir ganz klar die Meinung ins Gesicht sagen. Und das ist heute etwas, was in der Gesellschaft fehlt. Wenn ich mir meine Baustellen anschaue, dann glaube ich, dass die Gemeinde St. Lorenzen sehr gut läuft. Ich glaube auch, das Wahlergebnis beim letzten Mal war ein Ausdruck dessen, dass die Menschen mit der Arbeit sehr zufrieden waren. Und das ist auch das Feedback, was ich bekomme. Und ich sage auch dort, wenn jemand anderes Bürgermeister machen möchte, dann stehe ich beim nächsten Wahlen gerne zurück. Da habe ich überhaupt kein Problem. Wenn ich das Thema BBD anschaue, dann ist das wohl das Projekt, wo ich mit dem Herzen sehr dranhänge, weil es war nicht immer einfach. Aber ich glaube, all das, was wir erreicht haben im Team, das ist wirklich, wenn man die Regionen vergleicht, einzigartig für mich. Diese tolle Arbeit mit den Bürgermeistern, mit Walter Baumgartner als Bezirkspräsident, wie wir diese Zulaufstrecke Franzensfeste-Waldburg, ich sage immer zu den Italienern, come Tregatti, entwickelt haben, weil wir ja keine Struktur und was haben und brauchen, aber mit Hausverstand und Gesprächen, dann glaube ich, ist hier wirklich viel Positives passiert. Und die RTC, das möchte ich einfach sagen, das zu machen, diese private Gesellschaft, wo wir im letzten Jahr doch 60 Millionen Umsatz hatten, 300 Mitarbeiter, dieses ganze Netzwerk in Norditalien, Südbayern, Eisenbahn, Wirtschaft, gemeinsam mit Astrid Kofler und der ganzen Autobahngruppe, das ist für mich irgendwo Rock'n'Roll geworden. Da haben wir Spaß und ich habe meinen Horizont erweitern dürfen und vieles gesehen. Und das ist irgendwo alles dann auch vernetzt, weil wenn morgen von mir jemand verlangen würde, dass ich im Krankenhaus einen Verwaltungsrat annehmen müsste oder eine Führungsperson, da wäre ich komplett überfordert, weil ich mich nicht auskenne. Und in dieser Infrastruktur-Eisenbahnwelt, da bin ich halt irgendwo zu Hause und kann viele Synergien nutzen.
Sie haben vorhin gesagt, als Bürgermeister bekommen Sie gutes Feedback. Jetzt ist es so, in ähnlich großen Gemeinden wie St. Lorenzen macht der Bürgermeister diesen Job als Vollzeitjob. Was machen Sie anders, um trotzdem gut Bürgermeister sein zu können?
Also in der Gemeinde kann man und jedes Problem 10-mal diskutieren und fragen und hin und her und dann entscheiden oder nicht. Wir haben es eigentlich immer so. Wir haben uns lange vor dem Gemeindeentwicklungsprogramm alle zusammengesetzt mit allen Vereinen, Menschen im Dorf und haben ganz klar gesagt, was unsere Ideen sind. Die haben wir gemeinsam erarbeitet und unser Wahlprogramm 2020 war dann eigentlich das Umsetzungsprogramm und ich kann sagen, wir haben alles gemacht. Man muss mutig sein in der Gemeinde, man braucht ein dickes Haar und ich glaube, es ist auch wichtig, dass man sich manchmal jemanden hernimmt und auch ganz klar die Meinung sagt, wenn mancher ein Bürger meint, er weiß alles besser oder kann alles besser, weil dann lade ich diese Leute ein und sage, kommt her, macht einen Tag mit mir und dann lasse ich euch machen. Und dann zum Schluss kommt in der Gemeinde wieder das heraus, also wir haben eine, für meine Sache, wir haben im Gemeinderat eine Mehrheit von 16 zu 2, würde ich sagen. Als ich Bürgermeister wurde, habe ich die Bürgerliste mit in den Ausschuss genommen, weil ich habe gesagt, alle sollen mit für das Dorf arbeiten. Die damalige Opposition hat gelernt, dass Verwalten doch nicht so einfach ist wie kritisieren. Ich schreibe zum Beispiel jede Woche nach dem Gemeindeausschuss eine Mail an 400 bis 450 Menschen, wo ich informiere, was wir getan haben, was wir tun, in absoluter Transparenz. Mhm. Ich bin da nicht eitel und meine Gemeindereferenten haben alle Freiheiten. Und ich sage auch hier mit WhatsApp und Kleinigkeiten, stimmen wir uns ab. Ich habe einen super Vizebürgermeister, einen mega Ausschuss und das absolute Vertrauen vom Gemeinderat und eine gute Schnittstelle zu den Beamten. Und dann geht das. Also ich würde wirklich sagen, dass wir in St. Lorenzen extrem viel weitergebracht haben. Das ist auch das Feedback, was wir von vielen bekommen. Und dann macht es auch Spaß.
Wie teilen Sie sich die Tage ein? Haben Sie eine spezielle Strategie?
Also am Montagvormittag bin ich eigentlich in der Gemeinde. Dort haben wir dann auch für 1,5 Stunden Gemeindeausschuss. Und am Montagnachmittag bin ich dann beim BBT hier. Am Dienstag bin ich meistens in Verona. Und mit Mittwoch, Donnerstag sind dann meistens einmal nach München, einmal nach Rom, dann bin ich mal in Triest, in Genua, dann wieder Bozen frei. Und Freitag versuche ich dann, das alles auszugleichen, was unter der Woche liegen geblieben ist. Okay. Aber ich muss schon unterstreichen, wenn man heute denkt, dass man Arbeitszeit misst, wann man im Büro sitzt, dann ist das komplett überholt. Man muss jederzeit erreichbar sein, wenn es brennt. Man ist heute ortsunabhängig und ich sage nochmals, zwischen WhatsApp, E-Mails, Handy, Videotelefonie kann man ganz viele Dinge von ganz verschiedenen Orten machen. Es ist nur wichtig, dass man klar mit seinen Menschen kommuniziert und dass jeder die Spielregeln kennt, innerhalb welcher Leitplanken man sich bewegen kann.
Wir kommen zum Abschluss. Ich stelle Ihnen noch 3 kurze Fragen, wie gewohnt beim SWZ-Podcast, mit der Bitte auch um kurze Beantwortung. Wen würden Sie wählen, Donald Trump oder Kamala Harris?
Kamala Harris.
Welches Buch hat Spuren bei Ihnen hinterlassen?
Thilo Sarrazin, Deutschland schafft sich ab.
Und mit wem würden Sie gerne einmal zu Abend essen?
Mit meiner Frau, jeden Tag am liebsten.
Gut, vielen Dank, Herr Ausserdorfer, für das interessante Gespräch und die Einblicke.
Danke für das Interesse.
Danke auch an alle fürs Zuhören. Die nächste Folge unseres Podcasts gibt es wie gewohnt in 2 Wochen. Berichte und Interviews über Südtirols Wirtschaft und Politik finden Sie in der SWZ, die jeden Freitag erscheint, sowie jederzeit online auf swz.it. Bis zum nächsten Mal, macht's gut!